hören, was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, immer noch etwas gehandicapt vom Ausflug in die natürlich grandiose, superschöne Bergwelt der Schweizer im Tessin, wo ich mir einen genussvollen Wanderschnupfen eingefangen habe, schnaufend runter von der Kristallina-Hütte zu einer Zeit, die mich etwas unsanft an alte ARD-Morgenmagazin-Moderationen erinnerte. Anyway, schöner Salbeitee und weiter geht's. Aber abwarten und Tee trinken, das ist nicht mehr im schnellen Flugtourismus heute. Ach, was für eine elegante Überleitung. Nicht nur, dass man kaum noch dazu kommt, auszutrinken, weil mit reduzierter Stewardessenzahl der Service kaum noch in das Zeitfenster passt bei einer vollen Maschine. Unsere Lieblings-Airline Ryanair hat wieder mal das Tüpfelchen auf dem i. Auf dem Flug von Liverpool nach Posen landete heißer Tee, immerhin heiß, nicht im Mund, sondern auf der Passagierin. Das tat weh. Oh ja, der Pilot landete also in Bremen zwischen, da sich die Stewardess mit Mullbinde aus dem Erste-Hilfe-Kasten zu Recht etwas überfordert sah. Eigentlich Routine, Verbrennungen wurden fachärztlich versorgt, Passagierin wollte weiterfliegen. Das Einzige, was aber noch am Flughafen stand, war ihr Koffer. Ryanair hatte sich längst wieder aus dem Staub gemacht und empfahl die Deutsche Bahn. Von Bremen nach Posen. Genug Zeit für noch viel Tee. Ja, die Fliegerei ist auch heute ein Schwerpunkt im Reiseradio, nachdem die Flugstrafsteuer vom Kabinett durchgepeitscht wurde und verfassungsrechtlich höchst bedenklich schon Geld in die Klammkassen des Finanzministers spülen soll, noch bevor das Gesetz überhaupt existiert, ist es doch höchste Zeit, darüber mal mit dem Purser des Reiseradios, Professor Karl Born, zu sprechen und sich höchstwahrscheinlich gehörig aufzuregen. Während also die Flugstrafsteuer nur ärgert, weil man als Passagier null Gegenwert bekommt, sind die Flugreisenden anscheinend sehr wohl bereit, freiwillig ein wenig mehr für das Flugticket zu zahlen, wenn sie sich danach wenigstens wieder halbwegs als Mensch fühlen dürfen. Es geht um den Komfort in den fliegenden Hühnerlegebatterien. Eng sein und dann für alte Zeiten neue Aufpreise zu verlangen, das liegt im Trend und führt zu einer wunderbaren Geldvermehrung für die Airlines. Über die neuen Klassen in der klassenlosen Gesellschaft spreche ich mit Rainer Kröpke, dem Condor-Produktchef, der mit seiner Premium-Holzklasse auch den Ferienflieger aufwerten möchte. Pörtschach am Wörthersee, das klingt nach deutschem Film der 60er und 70er Jahre, nach Heiterkeit und Wirtschaftswunder-Idylle, so Côte d'Azur für Arme. Draußen auf der Terrasse gibt's nur Kännchen und Roy Black biegt gleich um die Ecke. Klar, das ist Klischee, aber hätten Sie gedacht, dass dieses Wochenende der See sich rosa färbte? Pink Lake. Und wer da eine Christo-Installation à la Miami Beach vermutet, liegt total falsch. An diesem Wochenende haben die Schwulen und Lesben den mondänsten österreichischen See erobert. Naja, teilweise. Darüber und wie attraktiv Gay-Marketing nun ist für die Reisebranche, sprach ich mit Gernot Riedel, dem Geschäftsführer von Wörthersee-Tourismus. Sie hören? Es gibt wieder weite Bögen in der wunderbaren Welt des Reisens. Schön, dass Sie uns begleiten.
You say no. You
Heute starten wir mal durch mit dem immer noch Aufreger der Woche, die Strafsteuer für das Fliegen. Klar gesagt ist es eine ziemlich unverfrorene Abzocke einer Regierung bei einer Branche, von der sie ganz genau wusste, dass sie unfähig ist, bei all ihren Eitelkeiten und Partikularinteressen sich zu wehren. Noch gibt es zwar große Chancen, dass das Verfassungsgericht diese unausgegorene Abgabe verhindert, weil sie wegen der kruden Entfernungseinteilung, der Ausklammerung der Fracht- und Privatflieger und der ausländischen Airlines gegen vielfache Gleichbehandlungsgrundsätze und europäische Normen verstoßen könnte. Aber erstmal ist sie da. Das ist für jeden Touristiker geeignet, um in die Luft zu gehen, und mein Lieblingsprofessor nimmt es wörtlich. Er rast gleich ins All. Und ich musste ein bisschen Mission Control spielen, um ihn wieder herunterzuholen.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Also, Sie glauben mir das garantiert jetzt nicht, aber wir haben heute ein Skype-Gespräch mit Karl per Telefon. Er ist irgendwo in der Walachei unterwegs, wird uns gleich erzählen, wo, und in einem Raumanzug. Karl, du verarschst mich jetzt. Du bist doch nicht mit einem Raumanzug unterwegs.
Doch, ich bin mit einem Raumanzug unterwegs, den ich von Astrium, das ist eine Airbus-Tochter, mir geholt habe, weil ich jetzt morgen einen Vortrag halte auf der Kinderuni in Fehmarn, und deswegen ist es ein bisschen schwierig da mit diesem Raumanzug. Und dann musst du auch bedenken, die Leitung nach Houston und von Houston wieder zurück zu dir nach Berlin, da hat man schon ein paar Qualitätsmängel. Also das ist kein Scheiß, das stimmt wirklich.
Ja, Houston, wir haben ein Problem. Und ich dachte, ja, du hättest den Raumanzug nur deshalb, weil du so viel gefuttert hast im Urlaub auf Lanzarote, dass der jetzt so kleidsam ist, weil der hat ja so ein bisschen so, lässt sich besser ausfüllen, muss man vorsichtig zu sagen.
Nein, es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Der sieht zwar voluminös aus, ist aber natürlich geschneidert für diese schmalen Kerlchen von Astronauten. Und ein Glück, dass ich im Urlaub nicht zugelegt habe. Also der Reißverschluss, geht zu, aber nicht, weil ich zugenommen habe. Hätte ich nur ein Kilo zugenommen, dann wäre die Nummer mit dem Raum an
nicht klappen. Okay, meine liebe Flugente, der du ja schon perfekt in deinen bissigen Bemerkungen vorausgesagt hast, dass die Airline-Branche sowas von brutal an die Wand geklatscht wird, weil sie das politische Lobbyspielchen der Energieerzeuger überhaupt nicht beherrschen.
Also es gibt wohl nur eine einzige Branche, mit der man es machen kann, und das ist die Touristik. Das ist unglaublich. Und daher kommt vielleicht auch mein Wunsch, zum Mond zu fliegen, weit weg. Und wo ich mich überhaupt nicht mehr einfangen kann, ist, dass man sagt, wir verabschieden ein Sparpaket, wo jeder denkt, jetzt wird gespart, aber in Wirklichkeit ist ein Riesenbetrag Steuererhöhung drin. Abgesehen davon, dass die Regierung ohnehin gesagt hat, es gibt keine Steuererhöhung. Also ich finde das unglaublich.
Ja, und abgesehen vom Schwachsinn der gesamten Flugstrafsteuer, finde ich ja ein Detail ganz besonders frech, die Überrumpelung. Ab Kabinettsbeschluss muss gezahlt werden für jedes Ticket, das für nächstes Jahr ausgestellt wird, obwohl es eben nur ein Kabinettsbeschluss ist. Das Gesetz ist noch gar nicht im Bundestag durch, nicht mal im Bundesrat. Aber der Finanzminister sagt ganz selbstherrlich schon mal, was kümmert mich der verfassungsgebende Weg? Ich kassiere einfach schon mal.
Also das kann überhaupt nicht sein, dass dieses Gesetz hält. Zumindest nicht das Gültigkeitsdatum. Also alle Flüge im neuen Jahr, und ab jetzt, wer ab 1. September gebucht hat, das gibt's nicht. Das kann sich die Branche und eigentlich alle Bürger nicht bieten lassen. Aber ich muss mich auch hier wundern, dass der Aufstand der Branche sich noch in Grenzen hält. Ich verstehe das nicht. Also Meyerhuber müsste doch eigentlich im Finanzministerium sein und den Schreibtisch von Schäuble umwerfen jetzt im Moment.
Das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja. Ich warte eigentlich mal auf den gegenteiligen Entschluss. Da sagt die Merkel, ich muss meine CDU ein bisschen attraktiver machen. Da beschließen wir doch mal, jeder, der ein Parteibuch erwirbt, der bekommt auf der Stelle 1.000 Euro Gutschrift, weil er ja am gesellschaftlichen Entwicklungsprozess engagiert teilnimmt. Das zahlen wir jetzt mal ganz schnell, bevor das Gesetz verabschiedet ist und wir vielleicht gestoppt werden.
Also so absurd finde ich das gar nicht, was du hier sagst, denn zum Thema Selbstbedienung, da muss man wirklich sagen, ich bin jetzt nicht jetzt besonders negativ oder politikverdrossen, ist einfach die Erfahrung, da sind die nicht schlecht. Schau mal, es gehen immer weniger Bürger wählen, aber das Parlament bleibt gleich groß. Ne? Alle Firmen sparen bei ihren Mitarbeitern ein, aber unser Parlament spart nicht. Also mein Vorschlag wäre hier ohnehin proportional zur jeweils geringeren Wahlbeteiligung muss auch das Parlament verkleinert werden. Und bei sich selbst in den Ministerien hat man überhaupt nicht gehört, dass da gespart wird. Und es ist ja schon fast legendär, wie direkt nachdem die Regierung gestartet ist, wie insbesondere im Außenministerium, Entwicklungsministerium personell aufgestockt wurde. Also genau das Gegenteil dessen, was im wirklichen Leben gemacht wird.
Ja, da mussten ja verdiente Menschen versorgt werden. Aber jetzt bei uns, bei der Flugsteuer da, bei der Strafsteuer, die Hektik ist ja unglaublich. Da sorgt sich der Finanzminister um Hamsterkäufen von Flügen. Als ob jetzt um eine Familie jetzt schon ihre Urlaubsflüge für die nächsten 5 Jahre kauft man schon vorab, um ihm die Steuer zu entziehen. Oder Unternehmen würden für ihre Reisestellen bereits heute frei umbuchbare Business-Tickets für 2011 im 100er-Pack ordern. Also wie verzweifelt muss eine Regierung sein, wenn sie glaubt, dass die Bürger sie so boykottieren wollen?
Also das ist so an den Haaren herbeigezogen, dieses Argument, so weltfremd, dass sowas passieren könnte. Ich glaube, so krumm denken die bei sich, dass sie jetzt unterstellen, dass alle anderen auch so krumm denken. Aber von der Sache her ist es doch gar nicht möglich. Die Firmen können doch jetzt nicht Tickets im Voraus kaufen für die nächsten Jahre.
Ja, wahrscheinlich denkt man sich das bei Klein Lieschen, Klein Müller in den Ministerien. Ja. Wer ist denn jetzt eigentlich, wenn man das Ganze mal versucht zurückzureduzieren, wer ist es eigentlich schuld gewesen, dass sämtliche guten Argumente gegen diese Flugstrafsteuer nichts gebracht haben?
Also ich denke, das hat jetzt doch Ursachen, die sehr weit zurückliegen. Die Branche wird hier wohl bestraft, weil sie jahrelang, eigentlich könnte man sogar sagen jahrzehntelang versäumt hat, die Bedeutung der Touristik für die Wirtschaft eines Landes deutlich zu machen. Viele andere Branchen haben vor Jahren schon Abgeordnete in den Bundestag geschickt. Ich meine, VW ist ja legendär, was die alles tun, dass Leute aus der Firma ein Abgeordnetenmandat erkämpfen. Und hier in der Touristik kleinteilig Verbandspolitik, die Flughäfen haben einen Verband, die Fluggesellschaften haben einen Verband, die Reisebüros haben einen Verband, aber in den Reisebüros sind wieder Reisebüro und Veranstalter auf ganz unterschiedlichen Interessen. Bis mal der BTW gegründet wurde, das hat ja ewig gedauert und da waren alle anderen Industrien ja gesettelt und selbst in den letzten Wochen, statt brutal gegen dieses Gesetz dagegen zu halten, haben ja einige sofort argumentiert, so ist eh nicht mehr zu ändern, jetzt gucken wir mal, dass wir weniger belastet werden als die Konkurrenten. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe mich auch sehr über einige Reisebüros in den letzten Tagen geärgert. Klar hatten die Reisebüros in den letzten Jahren viel Stress mit Lufthansa, mit permanenter Reduzierung der Provision. Aber sagen wir so, die Reisebüros waren teilweise ja auch schuld, weil sie sich von der Lufthansa haben so vorführen lassen. Aber jetzt lese ich viele Reisebüros, die sagen, also solidarisch sein wegen der Verkehrsabgabe mit den Fluggesellschaften, für Lufthansa setzen wir uns nicht ein, da sind wir nicht solidarisch und kapieren überhaupt nicht, dass der Reisepreis insgesamt dann die Gesamtnachfrage belasten wird und letztendlich damit auch die Reisebüros.
Richtig. Glaubst du eigentlich, dass diese Strafsteuer für Passagierflüge juristisch Bestand haben kann, wo noch überhaupt nicht geklärt ist, wie Airlines zum Beispiel mit Umsteigeverbindungen behandelt werden, beziehungsweise wenn da Rückflugtickets ex-Deutschland dabei sind und warum die Fracht ausgenommen wurde, wie will man das vor Gericht im Sinne einer Gleichbehandlung begründen können?
Also es gibt jetzt ja schon erste Stellungnahme von Rechtsexperten, die sagen, die Fracht rauszunehmen geht überhaupt nicht. Und wenn man dann mal überlegt, dass so in der Diskussion die Regierung das Ganze noch als ökologische Steuer betrachtet hat, wo jeder weiß, dass die Frachtflugzeuge, das sind ja die größten Krawallmacher, das sind die ältesten Flugzeuge, das sind ja die Passagierflugzeuge, auch der Billigfluggesellschaften, aber wirklich fast ökologische Saubermänner dagegen.
Richtig. Aber das Ganze wird natürlich so nur überprüft, wenn überhaupt geklagt wird. Und momentan hat man ja das leise Gefühl, die Airlines ducken sich gerade mal so weg. Nach dem Motto, naja, wenn alle gleich belastet werden, dann werden die Passagiere schon weiterfliegen.
Ja, und das ist natürlich auch Schwachsinn. Man muss da mal bedenken an dieser Stelle, wenn ein Gesetz erstmal eingeführt ist, wenn das Gesetz durchging, dann ist es ja später ein leichtes, die Beträge zu erhöhen. Also die Frage, ob das jetzt 8 Euro sind oder 10 Euro, ob man nach links oder nach rechts schiebt, ist Quatsch. Wenn die das erstmal gemacht haben, dann erhöhen die das in steter Regelmäßigkeit. Also da muss man brutal dagegen sein. Wenn dagegen der Verband nicht klagt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Und vor allem, man hat wirklich noch nie eine Steuer erlebt, die wirklich irgendwann mal wieder zurückgenommen wird. Du beobachtest das ganze Jahr. Wie empfindest du denn die Performance unserer wunderbaren touristischen Verbände? Wir haben ja genug in Deutschland, du hast ja eben darauf hingewiesen, allesamt personell und finanziell relativ gut ausgestattet, aber bis auf ein paar dürre PR-Meldungen ist mir nicht viel im Gedächtnis geblieben in den letzten Tagen.
Nee, man musste ja nur den Vergleich ziehen mit der Energiebranche. Bei dem Thema Brennelemente, Steuer, Verlängerung, AKWs. Wie die professionell, sicherlich auch brutal, ob das jetzt angebracht war oder nicht, aber wie die voll alle Leute, auch viele Prominente, sich innerhalb kürzester Zeit verschafft haben und wie die dann wirklich hart gegen Frau Merkel vorgegangen sind. Und wenn man dagegen das stellt, was die touristische Branche gemacht hat, dann muss man sagen, das waren Mickey-Maus-Aktionen im
Vergleich. Naja, man kann ja sich zurückerinnern, dass die Reisebüros noch nicht mehr in der Lage waren, irgendwie ein paar müde Euro zusammenzukratzen, um eine Image-Kampagne auf die Beine zu stellen. Gretchenfrage, wird das Horrorszenario eintreten, denn eines war ja vielleicht ein ganz kluger Schachzug von Schäuble. 8 Euro für einen Radius, der sicher 90% der Urlauberflüge abdeckt. Das dürfte zumindest die Touristen kaum abschrecken oder zu ausländischen Airports wegtreiben.
Also ich muss sagen, da habe ich die Regelung noch nicht so ganz begriffen, wie jetzt plötzlich heißt, ob das jetzt welcher Flughafen zählt und wie die Entfernung zählt. Also da würde ich die mal nicht unterschätzen. Sicherlich könnte das ein Trick sein, so nach dem Motto, wir reden jetzt über 8 Euro und dann erhöhen wir ganz schnell später den Betrag. Aber da, ich warte, bis da noch was passiert.
Also weil ich das richtig verstanden habe, also mit allem Vorbehalt, gilt immer sozusagen der größte Flughafen des Landes. Also zum Beispiel selbst du auf Lanzarote in deinem Urlaub hättest nur 8 Euro zahlen müssen, weil als Entfernungsgrundlage in diesem Fall Spanien Madrid gezählt hätte.
Gut, also wir kennen das. Da wird ein Gesetz verabschiedet und dann kommt anschließend die Durchführungsrichtlinie des Ministeriums, in dem Fall des Finanzministeriums. Also da wäre ich ja fast bereit, jetzt schon zu wetten, dass es in der Durchführungsrichtlinie des Ministeriums eine negative Sonderregelung für die Kanaren gibt.
Also ich sag mal jetzt anders. Ich sag mal was ganz Versöhnliches zum Schluss. Zum Glück haben die Franzosen ja noch wunderbare Überseeterritorien. Und da gilt ja dann auch, größter Flughafen des Landes ist Paris, also 8 Euro. Wir werden also die Tourismusentwicklung auf Guadeloupe, Martinique und La Réunion ganz genau beobachten.
Also das ist wirklich ein guter Gag von dir. Aber mir ist leider hier in dieser Sache auch der letzte Humor verloren gegangen und damit auch jegliches Vertrauen in die Seriosität dieser Regierung, was das betrifft. Es ist schlimm, es ist grausam und es führt natürlich dazu, dass man einfach kein Vertrauen hat. Auch an anderer Stelle ist das schon 1-2 Mal passiert, dass ein Gesetz rückwirkend beschlossen wurde. Das sind Dinge, das haben wir alles in unserem Studium mal gelernt, dass es so etwas in der Juristerei nicht gibt und die setzen sich drüber weg. Aber andererseits, wenn du mal beobachtest, wie viel Gesetze in den letzten Jahren vom Verfassungsgericht kassiert wurden, da gibt es wieder was zu tun für das Verfassungsgericht.
Karl, was sagt man einem Menschen, der einen Raumanzug anhat? In diesem Fall, beam me up, Scotty, there's no intelligence on earth. Ich wünsche dir einen guten Flug.
Danke, präzise formuliert.
Bis später mal wieder. Ja. Und gute Landung.
Ja, danke.
Ohne 8 Euro.
Ohne 8 Euro. Na gut, ich bin jetzt nicht. Ja doch, weil ich ja noch vom 1. Januar.
Genau.
Hoffentlich noch vor dem 1. Januar.
Bis dann. We'll be right back. mal ganz unabhängig von Steuern und Gebühren und lästigen Sicherheitskontrollen und was einem sonst noch das Fliegen verleiten mag, wenn Sie nicht gerade Business oder First fliegen dürften, dann ist spätestens beim Hineinzwängen in den Sitz der Holzklasse das Gefühl von großer, weiter Welt ganz weit weg. Nicht nur große Menschen wie ich verzweifeln am mangelnden Platz. Es gibt immer mehr Passagiere, die nach Langstreckenflügen über Thromboseindikationen klagen und Tage brauchen, um sich wieder zu erholen. Alles nur Einbildung, meint die Europäische Agentur für Flugsicherheit nach einer sogenannten Studie, gibt sich aber offen für neue Erkenntnisse. Ein Schelm, wer der Druck der Airline-Branche vermutet, zumal die Studie unter Verschluss gehalten wurde. Nun gehen die Airlines einen anderen Weg, denn Studie hin oder her, viele Menschen fühlen sich nicht wohl an Bord, können sich aber keine Business Class leisten. Das Ergebnis ist eine neue Klasse, die Premium Economy oder wie sie sonst heißen mag. Mein Kollege Rüdiger Edelmann vom Hessischen Rundfunk führt ein in unser Top-Thema der Woche.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Rolf Meyer aus Jena ist der längste Mann Deutschlands und er reagiert auf Flugzeugsitze in der Economy-Klasse genauso wie fast jeder andere etwas größere Fluggast.
Bin froh, wenn ich aus dem Flieger wieder raus bin.
Auf der ITB hatte er die Ehre, den längsten Flachbettsitz der Luftfahrt vorzustellen. Es ist der First-Class-Sitz der Oman Air, 2,8 Meter lang und 65 Zentimeter breit. Das gefiel ihm.
Ja, also ich denke, dass das passt. Wir haben es ja auch schon ausprobiert vorher. Es ist auch für mich doch relativ bequem. Die Sitze sind ganz hervorragend von dem Platzangebot her und auch zum Liegen, denke ich, passt das.
Was für die meisten Fluggäste nicht passt, ist der Preis. Da ist man nämlich erst ab 3.600 Euro wirklich dabei. Solche Preise wollten im letzten Jahr nicht einmal mehr Firmen für ihre Manager ausgeben. Die First- und Business-Class vieler Fluggesellschaften blieb unterbesetzt. Dagegen steuern jetzt viele Airlines mit einem zusätzlichen Angebot. Economy-Sitze und mehr Platz. Erfunden haben es die Amerikaner von United Airlines.
Ja, die Motivation war, dass wir den Kunden gegen einen moderaten Aufpreis die Möglichkeit gegeben haben, einen etwa 12,5 Zentimeter vergrößerten Abstand zum Vordersitz zu haben.
Das sagt Wolfgang Manner von United. Der Aufpreis von durchschnittlich 200 Euro machte es möglich. Mehr Platz, nicht mehr und nicht weniger. Immer mehr Liniengesellschaften folgen diesem Vorbild, um das zu liefern, was Rolf Meyer für unerlässlich hält.
Prinzipiell ist es so, dass mir die Beinfreiheit schon sehr wichtig ist, wenn es um lange Strecken geht. Auf kurzen Strecken ist das nicht das große Problem, aber wenn es dann um Flugzeiten jenseits der 3 Stunden geht, dann denke ich, ist die Beinfreiheit ein ganz entscheidendes Kriterium.
Und dafür ist er dann auch bereit, mehr zu bezahlen.
Wobei der Platz sich nicht nur auf die Beinfreiheit beschränken sollte, sondern eben auch auf die Hüftfreiheit, denn die Sitze sind insgesamt sehr, sehr eng geschnitten und ich denke, da haben auch normal große Menschen ihre Schwierigkeiten, nicht nur mit der Beinfreiheit nach vorne, sondern eben auch überhaupt sich in die Sitze reinzuzwängen.
Und das sei, wie wir alle wissen, ziemlich ungesund.
Dann droht Blutstau in den Beinen und in anderen Venen mit den entsprechenden thromboseartigen Erkrankungen, die dann als Folge mit einhergehen.
Dass mehr Platz zum moderaten Preis gerne genommen wird, bestätigen auch die Reiseveranstalter. Jürgen Zupancik, Chefredakteur von Clever Reisen, zuckt mit den Achseln. Er bestätigt aber auch, dass eine verbesserte Economy-Klasse Sinn macht.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eigentlich aus der Not geboren bei den Airlines. Die Businessflieger, die fliegen zurzeit nicht mehr aufgrund der Wirtschaftskrise. Wenn man Glück hat, bekommt man diese Tickets auch schon für rund 150 Euro für eine einfache Strecke. Zum Beispiel von Deutschland in die USA. Und es macht sich natürlich wirklich auch bezahlt, letzten Endes, wenn man einfach fitter wieder aussteigt.
Thank you.
Flieger ist das Thema natürlich viel virulenter. Wenn man jede Woche über den Wolken zubringt, dann weiß man jede Möglichkeit für ein wenig mehr bezahlbaren Komfort doppelt zu schätzen. Aber auch die Urlauber würden sich nach ersten Erkenntnissen gerne etwas gönnen beim Transport an das Reiseziel. Welche Erfahrungen Deutschlands Ferienflieger Condor mit dem neuen Produkt gemacht hat, darüber unterhielt ich mich mit Rainer Kröpke, dem Marketing- und Produktchef des Unternehmens.
Last Minute – Neues aus der Reisewelt.
Bei mir sitzt nun Rainer Kröpke, bei der Condor zuständig für Marketing und das Produkt. Herr Kröpke, sind Sie sozusagen der Herr der Fliegen oder was?
Der Herr der Fliegen sind wir eigentlich alle, sag ich mal. Also da gibt es keinen spezifischen Herrn der Fliegen. Also Sie werden in meinem Bereich, sind Sie natürlich als Marketingbereich, werden Sie mit betreut. Aber ich glaube, das ist schon ein Tier, das alle Condorianer als ihr Tier betrachten würden.
Die Fliege wird sich freuen, dass sie einem ein positives Image hat.
Ja, das stimmt. Bei uns auf jeden Fall. Und das wirkt sich sogar in den Familien teilweise aus. Bei mir ist es so, dass Fliegen inzwischen in jedem Fall immer Schutz genießen.
Also kein Klatschen mehr. So, Sie wollen was anderes klatschen, nämlich das unkomfortable Sitzen an Bord. Wir haben uns eben kennengelernt und gemerkt, wir sind beide fast gleich groß. Sie sind auch so 1,90. Und ich vermute, Sie haben auch den Seufzer des gebeutelten großen Menschen, wenn Sie sich in ein Flugzeug setzen.
Klar, das ist längenabhängig unterschiedlich, wie man die Sitze empfindet. Wer lang ist, sag ich mal, sitzt natürlich nicht ganz so bequem wie jemand, der etwas kürzer ist, keine Frage. Wobei ich generell schon der Meinung bin, dass so wie unsere Produkte heute aufgestellt sind, man auch als längerer Mensch, sag mal, in den Tourist-Class-Sitzen angemessen bequem fliegen kann. Aber ich gebe zu, das ist immer eine Frage der persönlichen Empfindung.
Ich würde sagen, die Frage würde ich Ihnen gerne nochmal stellen nach einem Langstreckenflug nach Amerika oder Asien, wenn Sie in der Mittelreihe saßen.
Habe ich schon gemacht und ich sage mal für meinen Teil, und das kann man jetzt auslegen als ein Airliner muss sowas sagen, aber tatsächlich empfinde ich es nicht als so furchtbar, wie es manchmal mir erzählt wird.
Und habe ich jetzt ganz subjektiv den Eindruck, dass die Abstände der Sitzreihen das wichtigste Problem ist, was bei mir im Kopf herumschwirrt, bevor ich einen Flug antrete, wie kann ich es schaffen, dass ich möglichst bequem sitzen kann?
Sicherlich ein ganz wesentliches Element für Leute, wenn sie an das Thema Sitz denken. Klar ist, sonst wäre es ja auch nicht im Internet so interessant, sich auf Seiten umzutun, wo man die besten Plätze auf dem Flieger empfohlen bekommt von anderen Leuten. Das ist für die Leute natürlich ein ganz wichtiges Kriterium für die Auswahl, keine Frage.
Und hat man auch subjektiv den Eindruck, dass in den letzten Jahren oder einem längeren Zeitraum sogar die Sitzreihen immer enger zusammenrückten? Ist das nur eine Vorstellung, die man im Kopf hat, oder ist es tatsächlich so?
Also ich kann jetzt nur für die Condor beantworten. Zum Beispiel für die Langstreckenflugzeuge haben wir das seit eigentlich den 90er Jahren nicht verändert, den Sitzabstand. Unsere 767 fliegen so, wie sie auch in den 90er Jahren geflogen sind. Und unsere Abstände in der Langstrecke sind dort eben auch gleich geblieben. In der kurzen Mittelstrecke ist das im Wesentlichen auch so. Was stimmt, ist, dass durch die Low-Cost-Airlines natürlich Sitzabstände teilweise in den Markt getragen wurden, die bisher oder die zumindest davor auf den Fluggesellschaften so nicht üblich waren. Und da mag das Empfinden ein bisschen herkommen.
Man hat ja früher immer so den Trick gehabt, okay, du musst nur gucken, dass du den Notausgangssitz bekommst, dann hast du wenigstens deinen Platz. Aber selbst da kriegt man den ja nicht mehr, ohne dass man Geld auf den Tisch des Hauses legen muss.
Das ist richtig. Liegt einfach daran, dass die Airlines natürlich auch erkannt haben, sag mal, dass dann eine hohe Nachfrage besteht, die man auf die Art und Weise auch steuern kann. Das kann man positiv wie negativ sehen. Heute ist natürlich so, dass sag mal, Leute, die da ein hohes Interesse daran haben, sehr früh sagen können, ich will den haben, die früher vielleicht am Check-in einfach Pech gehabt hätten, weil schon genug davor da gewesen sind. Also so gesehen, das kann ja auch einen positiv steuernden Effekt haben. Wobei ich das jetzt nicht allein nur damit verbrämen will, ist es für die Airlines auch natürlich ein Mittel, zusätzliche Erlöse zu erzielen. Keine Frage.
Also haben wir da den kleinen Sündenfall gehabt und der hat sich jetzt ganz mächtig ausgewachsen, nämlich man kann mit Zentimetern gut Geld verdienen. Diese Zentimeter haben einen wunderschönen Namen bei ihm bekommen, Premium Economy. Was ist das jetzt?
Die Premium Economy haben wir in der Langstrecke eingeführt als erstes auf unseren Flugzeugen. Ist eine Klasse, die sich zwischen unserer Comfort Class und der Tourist Class bewegt. Im Wesentlichen also mit mehr Sitzabstand ausgestattet ist, plus noch zusätzliche Service Features. Und die insofern, wie gesagt, dem Kunden neben der Comfort Class eine weitere Möglichkeit bietet, sich ja auch im Sitzabstand etwas mehr zu gönnen, als in der Tourist Class üblich ist.
Das ist mit dem mehr Sitzabstand, zumindest im Mittelstreckenbereich, ist ja eher der Satz des Pythagoras, dass
die längere Seite des Dreiecks immer länger ist als die kurze Seite. Das heißt, ich darf meine Füße etwas schräg stellen.
Das ist da sicherlich dann eher der Fall, aber da ist es auch so, ich glaube, in einem kurzen Mittelstreckenbereich kann das jeder aus der eigenen Erfahrung auch sagen. Wenn ich schon den Sitzabstand nach vorne nicht so einfach darstellen kann, dann ist es für die Kunden immer wichtig, den Mittelplatz frei zu haben. Man kann seine Sachen besser unterbringen. Man kann, wenn man ein Getränk hat, es aufs Tablett auf dem Mittelsitz stellen, hat es nicht auf den Knien. Also das ist schon ein deutlicher Komfortgewinn mit dem freien Mittelsitz.
Also kann man das damit zusammenfassen? Also auf der Mittelstrecke ist die Premium Economy zwar genauso wie die Economy, aber ich darf halt schräg sitzen, weil neben mir keiner sitzt. Also nicht gut für Verliebte, die haben dann nichts davon. Aber zumindest bekomme ich was Leckeres zu essen und muss nicht die pappige Pasta essen.
Oder pappige Pasta können wir uns unterhalten, aber auf die Verliebten kurz nochmal einzugehen, das hat man natürlich, die Möglichkeit man immer. Man kann auch einfach die Sitzlehnen hochklappen und kann zusammenrücken. Da hat man gemeinsam noch viel mehr Platz. Also ich sag mal, da würde ich sagen, auch für Verliebte sollte es keinen Grund sein, nicht die Premium Eco zu buchen. Auch da hat man natürlich ein bisschen mehr Spielraum.
Warum hat man sich jetzt so auf diese Premium Economy konzentriert? Sie haben ja eine Comfort Class bei der Langstrecke zumindest. Traut man dem Urlauber nicht zu, dass er doch so viel Geld für Komfort übrig hat?
Na, ich denke, es ist einfach eine Frage, wie der einzelne Mensch entscheidet. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, eine Comfort Class ist mir ein bisschen zu viel oder auch vom Preisaufschlag ein bisschen zu viel. Aber deswegen würde ich mir den eher nicht gönnen. Und das sind natürlich genau die Kunden, die sagen, für die Premium Eco bin ich ja bereit, das Geld auszugeben. Also von daher stellen wir auch fest jetzt durch die Einführung der Premium Economy in der Langstrecke, dass wir auf unsere Comfort Class Buchungen keinen negativen Einfluss gehabt haben. Es gibt offensichtlich eine Klientel, die in die Comfort Class gerne buchen möchte. Und es gibt eine weitere Klientel, die sagt, genau das ist das richtige Produkt für mich, wenn ich in den Premium Eco gehe. Also so gesehen haben wir da im Prinzip einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen auf der Gästeseite, die wir jetzt besser bedienen können.
Und ist ja die Comfort Class in dem Sinne in der Langstrecke keine richtige Business Class, also ist eher so eine Euro Business Class, also richtig langgestreckt liegen kann man nicht. Was ist denn wirklich so die Motivation für jemanden, der dann eine Comfort Class vorzieht gegenüber einer Premium Eco, wo er auch ganz nett sitzen kann?
Ja, also man kann mit dem Sitz einfach mehr machen. Ja, also der Sitz ist natürlich zwar nicht ganz zu einem Liegesitz auszubauen, aber ich sitze natürlich, wenn ich ihn voll zurückstelle, wenn ich die Fußrasten voll nach vorne fahre, sitze ich schon nochmal ein Stück bequemer, als ich in der Premium Economy sitze. Also da ist schon ausreichend Differenzierung gegeben, was man eben auch daran erkennen kann, dass, wie gesagt, es auch eine Nachfrage für dieses Produkt gibt, die eigentlich unverändert hoch geblieben ist. Also so gesehen, da ist, wie ich finde, in der inhaltlichen Abstandswahl ist es schon so gestaltet, dass man sagen kann, das erlebe ich jeweils als eigenständiges Produkt mit wirklichen Vorteilen, die ich dann auch entsprechend natürlich im Preis wiederfinde.
Das heißt, bei der Comfort Class ist natürlich auch mitbestimmend, dass ich da ein bisschen gleicher bin als die anderen. Ich habe einen sehr schönen Check-in mit einem roten Teppich liegen und bekomme noch ein kleines Goodie am Schluss.
Im Prinzip ja. Also jede Klasse, Premium Eco und Comfort Class, wird natürlich immer noch durch weitere zusätzliche Faktoren differenziert. Und einen separaten Check-in gibt es bei der Premium Eco auch. Aber es gibt dann eben noch dafür in der Comfort Class andere Elemente, die noch oben drauf kommen. Also es gibt schon, wie man das aus dem Autobereich auch kennt, ich kann mir den Golf kaufen in einer ganz einfachen Standardversion und ich kann den Motor aufwerten, ich kann die Sitze aufwerten, ich kann viele andere Dinge aufwerten und komme dann zu dem Produkt, das ich genau haben wollte. Und so im Prinzip funktioniert es bei uns auch.
Kommen wir mal zum Preis. Premium Eco, was muss ich ungefähr so rechnen? So ungefähr 50 Euro fängt es an bei der Mittelstrecke, die ich etwas mehr bezahlen muss pro Strecke, um dann etwas schöner schräg zu sitzen und das leckere Menü zu bekommen.
Das ist genau der Preis, der als Abpreis in der Mittelstrecke als erster genannt wird. Das kann auch mal auf Strecken mehr werden. Das hängt ab von der Nachfrage auf einer Strecke, wie voll wir eine Maschine einschätzen, sondern zu welchen Saisonzeiten man fliegt. Am 23.12. ist es logischerweise immer ein bisschen teurer im touristischen Bereich als zum Beispiel irgendwann Ende November. Aber im Grundsatz ist es ungefähr so der Preis, den man sich merken kann, genau.
Und Sie haben jetzt schon einige Wochen das Produkt auf dem Markt. Ist jetzt der große Run auf die Premium Eco oder doch noch etwas verhalten?
Naja, Geschäftsleute drücken sich immer vorsichtig aus, aber ich kann für meinen Teil wirklich sagen, für die 6 Wochen, die wir ihn draußen haben, sind wir sehr zufrieden und auch sehr zuversichtlich, dass wir mit der Klasse genau die richtige Entscheidung getroffen haben, auch im Kurz-Mittelstreckenbereich. Wir haben schon eine sehr erfolgreiche Einführung der Premium Economy in der Langstrecke gehabt und damit ein Produkt in den Markt gebracht, das zumindest für uns auf unseren Flugzeugen nicht mehr wegzudenken ist. Und so wie es im Augenblick aussieht, wird die Premium Eco im Kont-Bereich, also im Kurz-Mittelstreckenbereich, eine genau ähnliche Entwicklung nehmen. When you were lonely,
ein kleines Flugthema zum Schluss, obwohl es sich eigentlich überhaupt nicht um ein Flugthema handelt. Es spielt nur im Flugzeug. Und das schnelle Reisen in entfernte Traumziele wäre ohne diesen Verkehrsträger nicht möglich. Manche nutzen ihn aber nicht nur, um sich respektvoll fremden Kulturen anzunähern. Das ist meinem Kollegen Rolf Nöckel aufgefallen in seinem kleinen Zwischenruf.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Hinsehen. Strahlende Gesichter im vollbesetzten Airbus von Düsseldorf nach Las Palmas. Alle freuen sich auf unbeschwerte Tage auf Gran Canaria, mit Sonne und Meer, leckerem Essen und jeder Menge Spaß. Die kleinen Fluggäste an Bord werden besonders verwöhnt. Cool tragen sie knallrote Käppis, lässig lauschen sie über Kopfhörer den Hits von Coldplay, Viva la Vida. Sie lutschen Eis, malen, lesen, lachen. Und die Großen entspannen bei einem Glas Sekt und dem romantischen Liebesfilm »Weil es dich gibt«. Richtig kuschelig ist es über den Wolken. Mein Nachbar liest ein Buch und gönnt sich ein Bier. Alle genießen die Vorfreude auf unbeschwerten Urlaub. Ein Werbespot im Bordkino. Ein Mann ohne Gesicht knöpft sein Hemd zu. Ein asiatisches Kind blickt traurig zur Seite. Dann läuft der Film rückwärts in der Zeit, bis zum Kennenlernen der beiden am Strand. Zu schmerzhaft verzerrten Geigenklängen wiederholt eine eindringliche Stimme den Satz: Wir können sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern, wenn wir nicht wegsehen. Wenn wir nicht wegsehen, wenn wir nicht wegsehen. Sexuelle Ausbeutung von Kindern ist strafbar. Weltweit. Witness heißt dieser 30-Sekunden-Spot, produziert von Terre des Hommes. Das Kinderhilfswerk macht eine bittere Wirklichkeit bewusst. Tausende Urlauber vergehen sich an Körper und Seele von Kindern in der dritten Welt. Die Opfer zerbrechen, die Täter fliegen als normale Touristen aus Thailand oder von den Philippinen wieder nach Hause. Die Filmbotschaft soll die Passagiere aufrütteln und zum Handeln ermutigen. Wer Verdächtiges ausmacht, soll Reiseleitung und Behörden informieren, damit nicht noch mehr Kinder missbraucht werden als Spielzeug. Beklommen legt mein Nachbar sein Buch zur Seite. Es ist Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, von jenem französischen Schriftsteller, der den Kinderschützern den Namen gab. Terre des Hommes, das heißt Erde der Menschlichkeit.
Am Wörthersee ist ein wirklich netter kleiner Ort. Außerhalb der sommerlichen Kernsaison vielleicht ein wenig verschnarcht und etwas rentnerlastig. Von daher musste es vielen Urlaubern auf der gepflegten Seepromenade vorkommen wie eine Begegnung der dritten Art, als die Besucher von Pink Lake, Durchschnittsalter Mitte 20, auf einmal die Sonnenterrassen bevölkerten und sich Sportstudio gestellt auf dem Catwalk der Eitelkeiten begaben an diesem Wochenende.
Pink Lake Festival, was ist das denn?
Ich weiß nicht, was das ist.
Na, ich bin ja richtig rot hinter den Ohren.
Ach so, gibt's hier gar nicht.
Bitte?
Das muss von der Sonne sein.
Seien Sie mal nicht so ängstlich. Jetzt müssen Sie doch mal wissen oder zumindest vermuten können, was hier passiert am Wochenende.
Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Am Hauptfall. Ja, vielleicht wissen es die Damen. Schauen Sie mal, die hat da so ein schönes rotes Bandel rundherum.
Die Dame weiß das sicher.
Ja, die wissen das bestimmt. Das, ne?
Also, Sie erzählen mir jetzt mal, was ist Pink Lake?
Pink Lake ist ein homosexuelles Treffen hier am Wörthersee.
Denn Sie, Ihr Freund wusste das nicht oder wollte das nicht wissen?
Ja, das ist bei den Männern vielleicht so. Bei manchen.
Man hat ein bisschen Genanz vor. Der traut sich nicht, oder?
Möglich.
Aber Sie finden es ganz lustig wahrscheinlich.
Ich finde, das ist sehr positiv. Belebt den See. Ist, hoffentlich bleibt es als Institution erhalten.
Ich hatte befürchtet, dass es also hier wimmeln würde von solchen Typen. Und man sieht solche gar nicht oder sehr wenig.
Ja, ja. Gerade habe ich gesagt, lauter junge Männer sitzen da.
Warum sitzen denn nur lauter junge Männer da?
Das weiß ich nicht. Das ist gut. Ich denke, eine Trachtengruppe.
Okay, wie kommen Sie da drauf?
Ja, wie komme ich da drauf? Ich denke, Österreich, dazu passt die Trachtengruppe. Und dann, ja, vielleicht Männer, die sich gerne verkleiden.
Ich weiß nicht, was es da alles hier gibt, aber wir sind ja nicht sehr bewandert. Ja, uns interessiert es auch nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ja.
Das ist so wie die Love Parade oder so irgendwas, ja. So was Ähnliches.
Keine Ahnung, ich bin erst heute angekommen.
Schockestechisch los.
Sie müssen das für einen Deutschen mal wiederholen, dass ich es irgendwie verstehe, was das ist.
Darmficken ist los hier.
Meinen Sie?
Ja, natürlich.
Und die feiern doch nur, die machen Party.
Natürlich, und da gehört das auch dazu.
Ach, schwules Fest, ja. Jetzt.
Hätten Sie das vermutet für Pörtschach?
Nein, eigentlich nicht. Das hört man von Berlin, aber nicht vom Wörthersee. Ja, aber man muss überall mal einführen.
Wörthersee ist da nur ein Beispiel. Immer mehr touristische Produkte entdecken die Attraktivität der schwul-lesbischen Zielgruppe. Und dabei geht es gar nicht um die üblichen Verdächtigen wie Maspalomas auf Gran Canaria, Ibiza, Mykonos, Sitges bei Barcelona oder die unzähligen Überseeziele. Auch Orte, die im Jahresverlauf ganz normale Urlaubsklientel ansprechen, bauen immer häufiger Zeitfenster ein für die etwas, sagen wir mal, flamboyantere Zielgruppe. Party, bis der Arzt kommt, auf Kreuzfahrtschiffen, bei Skiwochen und eben auch außerhalb der Saison an einem Familiensee. Solange die Tourismusverantwortlichen es aus Überzeugung machen, funktioniert es gut. Denn Schwule und Lesben haben ein untrügliches Radar, ob sie nur als Bettenfüller in der Nebensaison dienen, mit einer Alibi-Regenbogenflagge vor dem Tourismusbüro oder ob sie von der Region herzlich willkommen geheißen werden. Darüber sprach ich mit Gernot Riedel, dem Geschäftsführer vom Wörthersee Tourismus, sozusagen dem verantwortlichen Bademeister von Pink Lake.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Wie kommt man darauf, auf so eine Idee, ausgerechnet in Pörtschach ein schwules Event zu veranstalten? Ausgerechnet in Pörtschach am Wörthersee.
Ja, vielleicht gerade deswegen, weil eben Pörtschach am Wörthersee sich da so gut angeboten hat. Ich habe selber schon Erfahrungen mit ähnlichen Veranstaltungen gemacht, auch im Salzburger Land noch. Und dann wurde die Idee an uns herangetragen, das doch in Österreich zu machen, und der ursprüngliche Austragungsort war ja Kitzbühel geplant. Und dann kam es über einen Kärntner Kontakt zur Weiterleitung nach Kärnten. Und die damaligen Veranstalter haben sich das vor Ort angeschaut, waren sofort begeistert und haben somit mit uns gemeinsam im Jahr 2008, das war ja das erste Jahr, mit diesem Event begonnen. Und heuer sind wir der Veranstalter des Pink Lake Festivals, wie es ja nunmehr heißt. Ja, und das Konzept hat sich voll bewährt, und unsere Zielsetzung dahinter ist ja auch, Kärnten und den den Wörthersee als schwul-lesbische Urlaubsdestination zu positionieren, nicht nur für diesen einen Event?
Das hört sich erstmal sehr gewagt an. Wenn man denkt, Mykonos, Ibiza, okay, aber ausgerechnet Pörtschach am Wörthersee.
Ja, ich glaube, die vielen kleinen verträumten Villen, die es ja in Pörtschach und am Wörthersee noch gibt, die Wörthersee-Architektur, die wunderschöne Promenade auch hier, wir sitzen jetzt direkt am Ufer des Wörthersees. Also der Wörthersee hat, glaube ich, schon sehr viel zu bieten, von den unterschiedlichsten Facetten her. Einmal verträumt, einmal laut, einmal romantisch, einmal schrill schräg. Also eine sehr bunte Kombination, und das macht den Wörthersee sicherlich zum Society- und Event-Hotspot des österreichischen Sommers. Und daher ist die Pink Lake, glaube ich, bei uns definitiv am besten aufgehoben.
Das werden wir den Rentner mal erklären, die hier der auf Promenade rauf und runter laufen, dass es der Hotspot ist.
Ja, das ist natürlich außerhalb der Saison keine Frage. Da sind natürlich ältere Gäste unterwegs. Die Ferienzeit ist ja inzwischen vorbei. Die Sommersaison neigt sich auch seinem Ende entgegen. Aber auch da hat es ja keinerlei Berührungsprobleme gegeben, ganz im Gegenteil. Die sind ja immer wieder interessierte und gespannte Zaungäste, was denn da jetzt so am Beach Club passiert, wenn Melli und Maidana wieder ihr Showprogramm abziehen und die Beach Games machen. Also da vermischt sich das eigentlich sehr gut, und das ist generell auch das Besondere, dass dieser Event in Pörtschach sehr positiv auch von der Bevölkerung und von der einheimischen Politik aufgenommen wurde.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was gab es denn da für Gesichter, wenn man jetzt hier so in der Gemeinderatssitzung aufsteht und sagt als Tourismusdirektor, so Leute, wir machen jetzt eine schwule Veranstaltung.
Ja, also wie gesagt, da war die Zustimmung sehr schnell vorhanden. Wir haben erst die Vorgespräche geführt, und dann haben sie gesagt, naja, das wollen wir uns doch politisch absichern, weil man ist ja nicht immer einer Meinung in einem Gemeinderat. Und das ist dann im ersten Anlauf problemlos durchgegangen. Auch die Unterstützung der Gemeinde Pörtschach, die ja mit uns gemeinsam auch als Finanzier bei diesem Event auftritt. Also erstaunlich leicht, wie das Ganze, das ist wirklich geflutscht, muss man fast sagen. Ja, es war für uns auch überraschend. Es hat auch im ersten Jahr wenig Gegenwind gegeben generell. Es hat die eine oder andere politische Stimme aus dem rechten Lager versucht, etwas Missstimmung zu verbreiten, aber das wurde nicht einmal von den Medien aufgenommen, das wurde völlig ignoriert. Und heuer hat sich das schon so durchgesetzt, dass inzwischen schon viele Promis aus Österreich auch nach dem zweiten Event jetzt gesagt haben, ja, nächstes Jahr möchte ich aber dabei sein.
Okay. Also hat man nicht so das Gefühl, hier ist Sodom und Gomorra, wenn jetzt hier die Schulen sich 3 Tage treffen und um Gottes Willen, dann kann man nicht mehr auf die Straße gehen.
Na, ich glaube, dass das Ganze, dass der ganze Event ja auch zum Abbau von gewissen Vorurteilen geeignet ist, weil sich das eben dann im Ortsbild so vermischt und weil man dann merkt, naja, auch wenn man etwas anderes vielleicht im Kopf gehabt haben mag, das sind ja ganz normale Menschen wie du und ich. Also von dem her ist, glaube ich, deswegen Pörtschach nicht zum Sündenpfuhl Österreichs geworden.
Gay-Marketing im Tourismus ist ja so ein ganz heißes Thema momentan. Jeder versucht ein bisschen an der Zielgruppe herumzuarbeiten, weil die ja sehr attraktiv ist, viel Einkommen, reisen gerne, haben gerne Luxus, haben gerne Labels. Was muss man machen, um tatsächlich akzeptiert zu werden? Dass die Schulen nicht glauben, ach Gott, die wollen nur unser Geld haben und es wollen sie in der Nebensaison verstecken.
Ja, ich glaube, ganz wichtig für uns war, dass am Anfang schon auch eine schwule Marketingagentur mit im Boot war, mit Communicate aus Deutschland und dann in Österreich Pink Marketing. Und ich glaube, dadurch wird es schon authentisch. Das sind Leute, die aus der Szene kommen, die wissen ganz genau, was ihre Community braucht. Und daher ist das Programm auch sehr authentisch, glaube ich, rübergekommen, und es ist zumindest, was wir bis jetzt an Feedback bekommen haben, nicht der Eindruck entstanden, da geht es rein ums Upcashen und da geht es rein um Verlängerung einer auslaufenden Sommersaison, und jetzt steckt man die schwul-lesbische Community in den September rein, wo es ohnehin vielleicht schon kühler und schlechter wird. Also ich hoffe zumindest, dass dieser Eindruck nicht entstanden ist, weil er wäre falsch. Und wir haben inzwischen ja viele Freunde und Bekannte in der Community gewonnen, sind ja im zweiten Jahr schon sehr viele Stammgäste wieder dabei, also aus Österreich, aus Deutschland, aus den benachbarten Ländern, die sich also auch heuer nicht nehmen ließen, wieder mit dabei zu sein. Und du musst einfach auf diese Bedürfnisse eingehen, es muss echt glaubwürdig, authentisch wirken, und wenn das gelingt, dann hat diese Veranstaltung sehr viel Potenzial, und das hat sich auch gezeigt mit sehr viel begleitender Berichterstattung, nicht nur von schwul-lesbischen Medien, sondern auch von der Tagespresse, der ORF war mit vor Ort, andere Radiostationen waren mit vor Ort, also breite Akzeptanz, und das wollen wir auch weiter ausbauen und hoffen, dass es auch in Zukunft so gut akzeptiert wird im Ort, in der Region, im gesamten Bundesland.
No cash, no fun. Man macht es ja nicht nur aus altruistischen Gründen, wenn man gerne einer Zielgruppe eine Partyveranstaltung offerieren möchte.
Was bleibt denn so hängen nach so einer Veranstaltung?
Ja, es ist nicht ganz genau zu beziffern, weil ja nicht jeder, der in Börtschach zu diesem Zeitpunkt bucht, sofort den Stempel Ich bin schwul oder Ich bin lesbisch trägt. Daher ist auch die genaue Nächtigungszahl nicht immer exakt auf den Punkt zu bringen. Aber wir gehen davon aus, dass wir im heurigen Jahr rund 3.500 bis 4.000 Übernachtungen in Verbindung mit der Veranstaltung machen, weil wir auch aus dem Vorjahr schon wissen, dass viele Leute wirklich im Vorfeld schon Urlaub mit integrieren oder sonst auch einige Tage danach noch dranhängen. Letztes Jahr waren einige dabei, die waren 10 Tage durch diesen Event vor Ort aus Deutschland, eine Gruppe, die wir getroffen haben. Also natürlich bleibt einiges hängen, wie gesagt, 3.500 bis 4.000 Übernachtungen, wenn man es mit den durchschnittlichen Tagesausgaben, die es laut schwulen Marktforschungen gibt, hochrechnet, dann sprechen wir von 400.000, 450.000 Euro, die hier an wirtschaftlicher Wertschöpfung in der Region verbleiben. Und das ist natürlich ein durchaus beachtlicher Wert für die noch immer relativ kleine Größenordnung der Veranstaltung.
Und die Schwulen haben sich auch gut benommen hier.
Absolut, also wir haben nichts gehört, ganz im Gegenteil, das ist auch etwas ganz Besonderes, was mir auch sehr gut gefällt, dass man tolle Partys feiern kann, ohne dass es irgendwo zu Ausschreitungen, zu Raufereien oder Ähnlichem kommt, was man von anderen Partys immer wieder hört und auch selber kennt. Das kommt hier nicht vor, man geht sehr freundschaftlich miteinander um, es verwischen sich auch die Schwulen und die Lesben bei den Partys, also auch da scheint es wenig Berührungsängste zu geben, wobei mir schon aufgefallen ist, dass teilweise vielleicht sogar die schwulen Männer offensiver sind als wie die Lesben, die doch in kleinen Grüppchen immer irgendwo zusammenstehen und oftmals eher zurückhaltend wirken, also die Männer gehen offensichtlich durchaus offensiv und sehr offen mit dem Thema um, ja, und war eine spannende Erfahrung natürlich auch für uns.
Also Sie sind pflegeleichter als die Golf-GTI-Fahrer.
Definitiv, die Lärmkulisse ist wesentlich geringer. Es wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, dann wird einmal ordentlich ausgeschlafen. Und ja, also da haben wir überhaupt keine Probleme mit der Gästegruppe vor Ort.
Und sagen wir, die zweite Lederveranstaltung zum gleichen Zeitpunkt, die Harley-Davidson auf jeden Fall auch lauter.
Die ist definitiv auch lauter, ist natürlich auch eine riesengroße Menge da. Wir rechnen ja mit ca. 70.000 Bikes in dieser Woche, die primär zwar am Farkassee sind, aber natürlich auch weit in unserer Region ausstrahlen. Wir haben sogar gesehen, dass einige Harley-Fahrer mit dabei waren, die bei den Partys teilgenommen haben. Also es gibt ja offensichtlich auch unter den Harley-Fahrern Schwule und auch vielleicht ist das sogar für die nächsten Jahre noch ein Anknüpfungspunkt, um die noch stärker in das Festival mit zu integrieren.
Das war Gernot Riedel, der Geschäftsführer von Wörthersee Tourismus. Danke. Danke. Das war es mal wieder im Reiseradio für die Touristikprofis. Noch eine kleine Flugmeldung zum Schluss von wegen Enge beim Transport. In Bangkok staunten die Sicherheitsbeamten am Flughafen nicht schlecht, als sie beim Durchleuchten eines Koffers einen lebenden Tiger entdeckten. Das 3 Monate alte Jungtier war betäubt und kuschelig zwischen Spielzeugtigern versteckt worden. Ich hoffe, ich konnte auch bei Ihnen etwas zu einem kleinen Erkenntnisgewinn beisteuern, auf das uns die Themen nicht ausgehen. Denke nicht. Wir hören uns hoffentlich wieder am kommenden Montag oder wann immer und wo immer Sie Zeit haben für unsere Themen, die alle was mit Reisen zu tun haben. Deshalb auch so der Titel unseres kleinen Podcast-Magazins. Eine schöne Woche und Happy Landing!
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.